Stille Nacht, heilige Nacht. Das ist jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr, diesen Sommer, dass ich eine Folge mit diesen verspäteten Weihnachtsformeln anfange. Es geht tatsächlich heute um eine Folge, die wir kurz vor Weihnachten aufnehmen wollten und wie schon vor einiger Zeit um ein halbes Jahr verspätet dazugekommen sind, weil das Leben spielt einfach dazwischen. Es geht heute tatsächlich um eine Nacht, die weniger still ist, dafür möglicherweise umso heiliger und etwas ganz Besonderes ist diese Nacht auch, denn es ist diesmal kein Film, keine Serie, sondern ein Roman. Yay! Und dazu habe ich mir eine Leseratte hier eingeladen. Die Maya ist wieder im Podcast dabei. Hallo!
Hallo und vielen Dank! Büchers! Yay!
Yeah. Bücher! Yay! Hast du viel gelesen in letzter Zeit? Bist du noch zum Lesen
gekommen? Ich lese
gekommen?
Immer. Du liest immer. Also ich muss lesen und deswegen, als du gesagt hast, Buch, ich habe gedacht, oh mein Gott, egal was es ist, ich kaufe es mir sofort, ich lese es, ich bin dabei. Aber deswegen, also ich lese eigentlich immer.
Ach, bewundernswert. Weil ich habe früher auch ständig ein Buch zur Hand gehabt und momentan bin ich, wenn auf Hörbücher umgestiegen, aber ich kann mich auf Bücher so richtig schlecht konzentrieren. Ganz schlimm.
Trainingssache, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir finde ich es echt Trainingssache. Und was halt auch echt krass ist, wenn ich Pause gemacht habe, dann merke ich das. Aber wenn ich wieder drin bin, dann kann ich auch, wenn jemand neben mir Fernsehen guckt, kann ich auch lesen und kein Problem damit zu kommen und so vorspulen in Anführungsstrichen, was ich ehrlich gesagt bei dem Buch jetzt ein paar Mal gemacht habe, dass ich so schnell weiterlese.
Ja, kannst du also, mir schon denken.
Das ist echt alles nur Übungssache. Also
ich kann ganz toll im Bett lesen, tagsüber, aber auch vor allem zum Einschlafen, nur dann komme ich natürlich nicht sehr weit, weil ich tatsächlich dabei einschlafe.
Ja. Aber das passiert mir auch.
Ja, das Buch, über das wir heute reden, das bei dir gar nicht so gut angekommen zu sein scheint, was auch nichts macht, muss es ja nicht. Das ist das Buch Einbruch der Nacht. Nee, war es Einbruch der Nacht? Ja, doch, Einbruch der Nacht, auf Englisch Nightfall, basierend auf einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov, die er 1941 geschrieben hat. Und das Buch zählt also als Autoren, als Co-Autoren Isaac Asimov und Robert Silverberg auf und ist 1990 erschienen. Und das basiert, die Geschichte damals hat sie auf der Idee basiert, was wohl passiert, wenn die Sonne nur einmal alle paar tausend Jahre untergeht. Das passiert auf irgendeiner Aussage von, frag mich jetzt nicht wem, hier, ich hab's, Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, hat geschrieben, wenn nur einmal in 1000 Jahren die Sterne erscheinen, wie würden die Menschen glauben und sie bewundern und für viele Generationen das Andenken an diese Stadt Gottes bewahren? Und auf diesen Ausspruch hin hat sich John W. Campbell 1941, John W. Campbell war Herausgeber eines Science-Fiction-Magazins, das Astounding Science Fiction. Der hat sich darüber Gedanken gemacht, hat sich dann mit seinem Star-Autoren damals, Isaac Asimov, zusammengesetzt und mal darüber nachgedacht, was man daraus machen könnte. Und Asimov war der Meinung, dass eigentlich genau das Gegenteil passieren müsste. Wenn man nur alle 2000 Jahre die Sterne sieht, würde die Welt untergehen, gewissermaßen. Und das war tatsächlich die Prämisse für die Kurzgeschichte, die ich vor ewigen Zeiten mal in einer Kurzgeschichtensammlung von Isaac Asimov gelesen habe, weil ich von Asimov die Kurzgeschichten wirklich sehr gerne lese, auch heute noch. Und habe dann, das muss auch so in den 90ern gewesen sein, dieses Taschenbuch gefunden. Ich dachte, das kenne ich doch. Und habe festgestellt, dass Robert Silverberg aus der Kurzgeschichte von Asimov einen Roman geschrieben hat. Also die Kurzgeschichte ausgeschmückt, um einige Teile erweitert. Ja, ich sag mal kurz, bevor wir anfangen, worum es da so im Großen und Ganzen geht. Also, wir befinden uns auf dem Planeten Kalgasch, einem Planet mit 6 Sonnen, tatsächlich 6 Sonnen, die den Planeten, also umkreisen, gewissermaßen, aus Sicht, zumindest aus Sicht der Astrologen, sieht das so aus, dass es nur diese 6 Himmelskörper gibt, weil immer Tag ist und immer mindestens 1 bis 2 Sonnen mindestens am Himmel sind und es niemals Nacht wird, außer alle, hast du dir die Zahlen notiert?
2049, also 2049 meine ich.
Genau. Außer alle 2049, wenn es zu einer Sonnenfinsternis kommt. Dieses Buch ist in 3 Teile unterteilt, Dämmerung, Nacht und ich glaube der 3. Teil Morgen, weil da sind meine Notizen nämlich plötzlich zu Ende, habe ich festgestellt. Also meine du hast mir gerade gesagt, du hast nur 2 Seiten Notizen. Ich habe sehr viele und sehr detaillierte Notizen, aber irgendwie nicht eine einzige Zeile über den 3. Teil Morgen aufgeschrieben. Ich weiß nicht warum.
Jetzt behaupte es einfach ganz bestimmt und dann glauben wir dir alle.
Ich vermute mal, dass es, weil es der Teil des Buches ist, den ich auch, den ich selber nie besonders gut fand, habe ich den einfach nur durchgelesen. Also das ist mir damals schon passiert. Im ersten Teil Dämmerung geht es darum, das ist die Vorbereitung auf diese alle 2049 Jahre wiederkehrende Nacht, dass diese Welt Kalgasch sich vorbereitet. Da lernt man die Figuren kennen, die Namen versuche ich jetzt gar nicht erst. Ich habe sie mir zwar notiert, aber ich merke mir das garantiert nicht.
Flüstern?
Ja,
oder?
Ja, bitte, wenn du die Namen gerade parat
hast. Ich habe sie mir aufgeschrieben, weil super. Das, also ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber Shireen, der Psychologe, dann Sifera, die Archäologin, Binai, der Astronom und Teremon, dieser Journalist, aber ich glaube, der ist der wichtigste, oder?
Teremon, ah ja. Ja, wie wir es aussprechen, können wir uns selber zurechtlegen. Ja. Das ist
der Journalist.
Der Journalist. Und dann ist da noch, warte mal, es gibt ja noch mehrere.
Das waren so die Hauptfiguren.
Das sind die Hauptfiguren. Dann gibt es noch Arthur. Das ist Arton. Arthon? Ich hab's echt mit Namen. Also, Alien-Namen kann ich mir sowieso nur sehr schlecht merken. Das ist der oberste Astronom, ein bedeutender Wissenschaftler, ein sehr angesehener Mann, obwohl ja Astronomie in einer Welt, die nur 6 Himmelskörper zu haben scheint, eine etwas eigenartige Wissenschaft ist, weil es sich wirklich darauf beschränkt, dass man die schwer vorhersehbaren Bewegungen dieser 6 Sonnen jeweils berechnet. Und Aton hat zum Beispiel gerade eben erst die kürzlich entdeckte Gravitationstheorie erst vervollständigt. Das ist, da ist eigentlich 20. Jahrhundert und man ist da etwas zurück. Also das ist der Vertreter der Wissenschaft. Demgegenüber steht die Religion, da gibt es eine Sekte, die Apostel, ich glaube die Apostel des Lichts, das ist eine Weltuntergangssekte, die den Weltuntergang predigt. Und da gibt es einen obersten Priester oder Vertreter, glaube ich, des obersten Priesters, wie heißt der? Folimun, glaube ich.
Der Aposteltyp?
Ja.
Fulmin, glaube ich.
Fulmin, irgendwas. Okay.
Wir lassen die Namen und nehmen die Funktion oder ja. So.
Es ist auch für uns beide eine Weile her, dass wir das Buch gelesen haben. Also wird es jetzt hier keine allzu detaillierte Besprechung geben. Wir werden uns jetzt hier nicht Seite für Seite, Kapitel für Kapitel hier durcharbeiten. Im ersten Teil kriegen wir halt erzählt, wie sich diese Welt, nicht darauf vorbereitet, die Astronomen, die Wissenschaftler, die zu der Erkenntnis kommen, dass alle 2049 Jahre irgendetwas passiert, was die Sterne verschluckt, also wahrscheinlich eine Sonnenfinsternis, weil sich ein ferner Himmelskörper zwischen den Planeten und die letzte am Himmel stehende Sonne so langsam drängt, dass es einmal eine volle Umdrehung Nacht ist. Die versuchen damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Gleichzeitig gibt es aber gibt's einen religiösen Kult, der das auch verkündet. Die Priester, die Wissenschaftler und die Priester wollen sich nicht wirklich zusammentun, tun sich aber zusammen, weil sie beide halt so das Gefühl haben, sich so gegenseitig lächerlich zu machen, wenn sie sich ausgerechnet mit denen verbinden. Da gibt es da die Archäologin, die Ausgrabungen entdeckt, in der ähnlich wie bei Troja in so Schichten immer tiefer liegende Städte ausgegraben werden, die immer wieder durch Feuersbrünste, ich mag dieses Wort Feuersbrunst, Entschuldigung.
Hau raus.
Feuersbrunst vernichtet werden. Denn was diese Priester auch verkünden, alle 2049 Jahre versinkt die Welt im Feuer und geht die Welt im Feuer zugrunde. Das ist quasi die Apokalypse. Wenn es Nacht wird, dann kommen die Sterne am Himmel. Keiner weiß, was das ist, diese Sterne. Und mit den Sternen kommt das Feuer vom Himmel und alles verbrennt. Und danach ist die Welt am Ende. Dann ist da der Journalist Theremon, der eigentlich die ganze Zeit nur versucht, alle lächerlich zu machen, um gute Schlagzeilen zu kriegen, sich aber ganz am Schluss dazu durchringt, von dieser Nacht zu berichten. Und das kriegen wir dann im zweiten Teil mit. Das ist eigentlich die besagte letzte Nacht, ein Jahr später, wenn der Ruf der Wissenschaftler komplett ruiniert ist und Theremon mit denen im Observatorium sitzt und sagt, ja, aber ich möchte trotzdem berichten. Und Arthur sich bereit erklärt, obwohl er ihn eigentlich am liebsten erwürgen möchte. Und dann kommt es tatsächlich zu der Nacht. Es kommt nochmal zu verschiedenen Verwicklungen, wessen Familie sich wo in irgendwelche Bunker gerettet hat. Da ist der Oberpriester, da kommt die Bevölkerung aus der Stadt, der wütende Mob mit Fackeln, weil es tatsächlich dann eintritt, wenn der Psychologe vorhergesehen hat, wenn die Dunkelheit einbricht, verlieren die Leute den Verstand, weil sie nie Dunkelheit gekannt haben. Und der wütende Mob zündet Feuer an, bringt alles zum Brennen, zündet Fackeln an. Das setzt dann tatsächlich die Welt in Flammen und die kommen, um sich am Observatorium zu retten. Dann kommen die Sterne. Es sind nicht wie erwartet so ein Dutzend Sterne. Das war schon die höchste Schätzung, die sie so hatten. Ein Dutzend, vielleicht sogar zwei. Oh mein Gott, so viele. Und sie sind halt mitten im Zentrum der Galaxis, wo der Sternenhimmel so dicht ist, viel dichter als bei uns am Rand der Milchstraße, dass sie wirklich dieser Anblick den Leuten den Verstand raubt. Und im dritten Teil, morgen, erleben wir dann den Tag danach, den Morgen danach, diejenigen, die es überlebt haben, die nicht den Verstand verloren haben und nicht daran zugrunde gegangen sind oder nicht irgendwo in den Unruhen gestorben sind, wie die sich dann durchschlagen und eine neue Gesellschaft aufbauen und sich herausstellt, dass diese bösen Priester, diese Fanatiker eigentlich in Wirklichkeit, Spoiler, diejenigen waren, die den Aufbau der Zivilisation vorbereitet haben, weil die wussten, was passiert, weil das schon so oft, so viele Male passiert ist. So, das ist so im Großen und Ganzen die Handlung der ganzen Sache. Ja. Wie findest du denn prinzipiell den Gedanken einer Welt, die etwas, was wir für selbstverständlich halten, nicht kennt, also die einfach keine Nacht kennt?
Das war echt so ein bisschen schwierig für mich, weil ich verstehe so die Idee, dass man etwas hat, was diese Welt nicht kennt und was das für Folgen hat. Aber ich habe so gedacht, Dunkelheit? Also vielleicht kann ich es auch selber zu wenig nachvollziehen, aber ich habe so gedacht, ist da noch irgendwo ein Witz dabei? Vielleicht war auch mein Problem, dass ich gerade dieses Three-Body-Problem auf Netflix gesehen habe und dann war das Problem auch, also da waren ja auch mehrere Sonnen und es war ein ganz anderes Problem. Das eine hatte nichts mit dem anderen zu tun eigentlich. Ich habe so die ganze Zeit so gewartet, kommt jetzt noch irgendwie ein Witz oder so, weil Dunkelheit, ich meine, betreiben die keine Bergwerke? Oder haben die nicht mal die Augen zu? Was ich halt so ein bisschen schräg finde, ist eigentlich sind das ja Menschen. Also eigentlich ist so alles so nah an uns dran, dass es quasi Menschen sind. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass 2000 Jahre lang die Leute nicht mal neugierig waren auf Dunkelheit. Also wenn sie dieses Phänomen entdecken und die Hand über die Augen machen, dann sehen sie auch quasi Dunkelheit. Oder wie gesagt, Bergwerk. Und dann muss man doch wenigstens neugierig darauf sein. Dann kann das doch zumindest die Dunkelheit nicht so das krasse neue Ding sein.
Das ist auch tatsächlich das größte Problem, das ich damit habe, dass ich auch schon mit der Kurzgeschichte hatte. Die Kurzgeschichte hatte den Vorteil, die hat eigentlich nur diese letzte Nacht zur Handlung gehabt. Der hat in der Kurzgeschichte hat Asimov so ein bisschen Rückblende auf das Jahr zuvor gemacht, so Rückblicke, hat aber an dem Punkt geendet, als die Sterne am Himmel erscheinen oder sie feststellen müssen, das sind nicht ein Dutzend, das sind Millionen. Und dann kommt so der letzte Satz und dann brach die große Nacht ein. Bumm. Und damit hört alles auf und du hast, ist alles viel offener. Und diese Fragen, die kommen, es ist leichter, damit umzugehen, weil der Roman, der geht so sehr ins Detail, dass man diese Fragen unwillkürlich hat und einfach das Gefühl hat, ein Roman, der viel dicker ist, sehr viel umfangreicher, muss das doch irgendwie plausibel beantworten. Im Vorwort schreibt Robert Silverberg ja auch, glaube ich, noch, dass man sich jetzt nicht, dass sie, man soll sich die Figuren, die da spielen, die Leute, wie Menschen vorstellen, wenn einem das hilft. Man könnte jetzt auch sie sich mit Tentakeln und drei Köpfen vorstellen, aber er hat sich dann dagegen entschieden, sagt er zumindest, nicht-menschliche Begriffe zu machen, benutzen, so er hat mit seinem Schawupp geschworkelt, statt er ist in sein Auto gestiegen, damit das der Leser verstehen kann. Und das, glaube ich, ist für mich auch genau das Problem. Dadurch werden sie zu Menschen und ich weiß nicht, wie ich mir Menschen vorstellen soll, die nie Dunkelheit kennen und zwar so grundlegend, dass sie, selbst wenn sie sich die Hand vor die Augen halten, trotzdem keine Dunkelheit erleben. Was passiert dann? Ist das immer so hell, dass das Fleisch, dass das Licht durch das Fleisch der Hand durchgeht? Oder haben die keine Augenlider? Haben die keine geschlossenen Räume? Haben sie keine Fenster? Wir kriegen hier von einem Fenster mit einem Vorhang erzählt. Die machen einen Vorhang zu. Wieso machen die einen Vorhang zu auf einer Welt, die es nicht dunkel gibt? Kann es doch keine Vorhänge geben, weil das ist wieder... das ist wieder die Natur quasi. Das ist etwas Widernatürliches. Ein Vorhang wäre in so einer Welt geradezu etwas Perverses. Haben die durchsichtige Wände. All das wird in der Kurzgeschichte kannst du darüber hinweglesen und diese Fragen gar nicht so aufkommen lassen. In dem Roman ist mir das auch ständig unter die Nase geraten.
Ja, weil irgendwie, ich habe da so insgesamt, wenn ich, vielleicht jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber so insgesamt habe ich halt echt so das Problem, was möchtest du mir eigentlich jetzt sagen? Mhm. Also ich verstehe so die Intention, dass man quasi eine Gesellschaft zeigen will, der was passiert, was sie komplett aus der Bahn haut. Aber im Endeffekt, vielleicht bin ich da auch jetzt mittlerweile zu Science-Fiction, keine Ahnung was, abgeklärt. Mhm. Aber im Endeffekt ist es die, ich sag mal, The Walking Dead Situation zum tausendsten Mal. Also irgendwas passiert, die Gesellschaft bricht zusammen und wer richtet sie auf? Das ist so der eine Aspekt. Und das andere ist halt diese Dunkelheit psychologisch verarbeiten. Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir zum ersten Mal Sterne sehen würden. Also unabhängig von dunkel oder hell, wenn auf einmal sich der Himmel auftun würde und wir checken würden, dass da noch mehr Sterne sind. Also vielleicht so ein bisschen so die Situation, wir kommen langsam auf den Trichter, dass es nicht nur die Erde gibt, sondern halt auch noch andere Planeten. Weil da sind wir auch nicht komplett ausgetiert. Also es ist so ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, weil halt eigentlich kein Worldbuilding da drin ist. Also da gibt es zwar so ein bisschen Erzählen, wie es da so ist, aber ich gucke kaum in die Köpfe von den Leuten und wenn dann immer nur so ganz kurz. Mhm. Mir ist halt aufgefallen, dass es unheimlich viele Dialoge gibt. Also er sagt, also Text von der einen Person, Text von einer anderen Person, so geht es die ganze Zeit hin und her. Aber ich weiß nicht, wie empfinden die denn? Oder das wird erzählt, wenn das gerade mal wichtig für die Handlung ist. Aber ich weiß nicht, ich fände es total wichtig für so eine Geschichte, gerade wo es um so Psychologie gibt, auch Psychologen auftreten, der psychologische Effekt. Das ist zwar am Anfang so mit dieser Geisterbahn quasi, wo man erfahren kann, wie es ist, wenn es dunkel ist, wo sie quasi ihre ersten Erfahrungen, das ist so ein bisschen drin. Mhm. Aber ich finde, wenn das so das ist, was man mir erzählen möchte, dieser Teil mit dem etwas widerfährt einer Gesellschaft, die sie nicht kennt und es haut sie aus den Fugen, dafür ist viel zu wenig Worldbuilding im Sinne von, wie sind denn diese Wesen? Das ist so wenig da drin oder ich habe es irgendwie komplett überlesen, ich weiß nicht. Also mir kam es eher so vor, als wären die so wie wir, wie du schon sagst. Mhm. Und dann erfahre ich eigentlich nichts mehr. Ein bisschen was, klar, die Apostel und so, aber das ist doch viel zu wenig, oder?
Mir wäre es tatsächlich auch lieber, sie wären weniger wie wir gewesen und fremdartiger, weil dann kann ich solche Widersprüchlichkeiten leichter schlucken. Dann nehme ich die einfach hin als das, was sie sind, als etwas, was ich nicht verstehe, aber wo ich mir sage, ach, vielleicht muss ich es ja auch nicht ganz verstehen. Es reicht, wenn ich so ein bisschen im Ansatz verstehe. Aber genau bei diesen mir so vertrauten Menschen ist es für mich das Fremdartige, also Es ist, ich stelle mir das so vor, dieses Grundlegende, was sich da ändert, wenn die den Sternenhimmel sehen. Das wäre beispielsweise, wenn sich jetzt bei uns ein Portal auftut, das so groß ist wie Nordamerika und wir feststellen, wir sind gar nicht die einzige Erde. Direkt nebenan ist noch ein riesiges, unermessliches, weiteres Reich, irgendwas Fantastisches. Das ist jetzt einfach nur so eine typische Fantasy-Situation. Etwas, was zu fantastisch ist, dass es in unserem Alltag auch nur den geringsten Platz fände, außer eben in der Fantasy-Literatur, nur als Beispiel. Das wäre etwas, was ungefähr gleich auf dem gleichen Wert sein könnte wie dieser Moment, wo diese Leute, die noch nie einen dunklen Himmel erlebt haben, die noch nie Sterne gesehen haben, die sich auch überhaupt nicht vorstellen können, was das ist, Sterne sehen. Man muss sich aber wirklich anstrengen, um das nachvollziehen zu können, obwohl sie das auch immer wieder sagen. Also es gibt ja auch solche Momente, wo diese beiden Studenten ein Selbstexperiment durchführen, sich eine kleine Hütte mieten, die komplett schwarz-dunkel ausgleiten und Löcher in das Blechdach stanzen und dann dann vor diesen Löchern so eine Schutzblende wegziehen, um zu schauen, wie das ist in einem dunklen Raum, der sich schon alleine sehr nervös macht, wenn sie da drin sitzen, zack, wie das ist, die Sterne zu sehen und feststellen, nee, sie sehen aber nicht die Sterne, sie sehen nur kleine Löcher in der Decke, durch die Licht einfällt und können sich immer noch nicht vorstellen, was es ist, Sterne zu sehen. Also es ist vielleicht das am ehesten an solchen Versuchen zu erklären, was es sein könnte, Sterne zu sehen, kann ich noch am ehesten in diese Köpfe blicken, wenn solche kleinen Momente, in dem Arthur sagt, versuchen Sie Fotografien zu den Sternen zu machen, knipsen Sie einfach drauf los, auch wenn Sie vielleicht nur einen Stern aufs Bild kriegen, versuchen Sie nicht einen guten Winkel zu kriegen, wo Sie vielleicht zwei oder sogar drei Sterne auf einmal auf eine Fotoplatte bannen können und du aber weißt, der Sternenhimmel ist so voll, selbst wenn die nur wie wir am Rand der Milchstraße sind, wäre der Sternenhimmel so voll, dass die auf jeden Fall mehr als nur einen Stern auf die Fotoplatte kriegen könnten. Und das ist es vielleicht, was mir so ein bisschen helfen kann, zu verstehen, wie fremd für diese Leute der Nachthimmel sein muss. Selbst wenn ich halt die ganze Unlogik einfach mal beiseite schiebe und mir sagt, ja gut, dann haben die halt vielleicht lichtdurchlässige Augenlider oder keine Ahnung. Das alles beiseite, stelle ich mir halt einfach den Versuch dieser komplett fremden Situationen mir vorzustellen.
Ja, aber es wäre halt echt besser gewesen, wenn er wirklich diese Wesen anders aufgebaut hätte. So viel, also jetzt, wo wir gerade drüber reden, das wäre echt so viel besser gewesen, weil es kommt doch immer so ein bisschen gestellt daher. Also auch so die Namen, denke ich mir immer so, ja, alles so ein bisschen seltsam und auch so null Erklärung, obwohl ich das gerade wichtig finde. Wie gesagt, wenn du psychologische Auswirkungen auf eine Gesellschaft zeigen willst, dann zeigt mir noch mehr von der Psychologie, von dem Glauben, von allem und dann wäre es echt besser gewesen, glaube ich.
Hast du mal von The Orville, ich glaube in der ersten Staffel gibt es eine Folge, es müsste glaube ich die erste Staffel sein, gibt es eine Folge, wo sie auf so ein großes Schiff kommen, das in sich so ein riesen Biosphärenreservat quasi hat, also eine Welt in einem Schiff, die aber nicht, die Bewohner dieser Welt wissen nicht, dass sie auf dem Schiff leben, sie leben halt auf einer erdähnlichen Welt, mit Landschaft, Bäumen, Hügeln, allem und einem blauen Himmel, an dem man zwar die Muster der Lampen erkennen kann, aber der Himmel ist immer blau. Da geht halt nie die Sonne unter und diese Leute kennen tatsächlich auch nie die Nacht. Und ganz am Ende macht es dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, des Captains von der Orville, Captain Dingsbums, ich komme wahrscheinlich gleich wieder drauf.
Captain Orville.
Und weil sie ihm einfach nicht glauben, weil sie glauben ihm nicht, dass sie auf einem Raumschiff sind, das im All treibt und in Gefahr ist, wenn sie nicht den Antrieb irgendwie in Gang kriegen, weil ich glaube, da kommt ein Asteroid auf sie zu und irgendeine große Bedrohung, die es notwendig macht, die Leute davon zu überzeugen, ihr seid auf einem Raumschiff, ihr seid nicht auf einer Welt, nicht auf einem Planeten. Und natürlich glauben die ihnen nicht, weil die schon Jahrtausende auf dieser Welt leben und nie was anderes kennengelernt haben. Und die Orwell macht das alles sehr plausibel. In dieser Folge ist genau diese Situation viel plausibler dargestellt, bis auf den Moment, wo sie dann das Dach öffnen. Es ist ein Schutzschirm drüber, aber sie machen einfach die Rollläden quasi am Dach auf.
Okay.
Und die Leute sehen sich nach oben, wie sich ihr jahrtausendelanger, unverändert blauer Himmel plötzlich öffnet und Schwärze dahinter ist und Sterne. Und in dem Moment dachte ich mir, da haben jetzt hier Asimov und Silverberg meiner Meinung nach die richtige Reaktion vorhergesagt. Bei der Orwell schauen die Leute nach oben, mit so einem Ui-Blick. Und es passiert nichts Großartiges, außer dass sie sagen, ach ja, dann habt ihr recht, ja, dann helft uns mal, dann sind wir ja wohl doch auf einem Raumschiff. Mal ganz kurz und ganz dumm zusammengefasst, wo ich mir denke, nee, so funktioniert es halt nicht. Du erschütterst nicht den Leuten ihr gesamtes Weltbild und dann werden die vernünftig. Und ich denke tatsächlich, das, was hier bei Asimov, was er sich damals ausgedacht hat, ist realistischer, dass die Leute so erschüttert in ihrer Ansicht sind und halt auch noch etwas erleben, was sie noch nie sensorisch nie erlebt haben, dass sie das wirklich den Verstand kosten würde.
Ja, das frage ich mich halt auch. Also ich glaube auch, dass es so wäre, aber bei uns halt, also bei uns auf der Erde, weil ich musste mal so denken, wie ist es denn hier, wenn mitten in der Nacht der Strom ausfällt? Mhm. Also es kann Plünderungen geben oder es läuft alles so relativ easy, dass die Leute warten. Ich denke jetzt so an New York gab es ja vor ein paar Jahrzehnten oder Jahren nochmal so einen Stromausfall und alle haben gedacht, oh mein Gott, es kommt zu Plünderungen, es kam keine. Deswegen, das ist halt so die Frage, ist es denn wirklich so, dass dann alle so komplett ausrasten? Also okay, auch bei Asimov sind nicht alle komplett ausgerastet, aber ich frage mich ja klar, dein Glaubenssystem wird erschüttert und so, aber das ist echt so ein bisschen zwiespältig. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass alle komplett ausrasten. Kann es verstehen.
Wir kennen ja eigentlich auch schon keine komplette Dunkelheit mehr. Vor allem, wenn wir in Städten leben, haben wir auch schon immer irgendwie Licht um uns herum. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal tatsächlich das Problem, dass der Strom für eine Zeit lang komplett weg war. Und das ist ganz unheimlich, wie still und wie leise und wie dunkel meine Wohnung dann auf einmal war. Dann habe ich Kerzen angezündet und diese Kerzen haben mich tatsächlich getröstet. Also nicht nur gewärmt, weil es arschkalt war, weil die Heizung auch noch ausgefallen war. Ach, es war Winter. Aber tatsächlich einfach Licht zu haben, hat mich getröstet, weil ich diese komplette Schwärze, dieses komplette habe ich mich so unwohl gefühlt, dass es wirklich Angst auch in mir ausgelöst hat. Und nun ist es ja so, dass ich Dunkelheit kenne, dass ich weiß, was Dunkelheit ist, dass das etwas ist, was in mir vorkommt. Also ich stelle mir vor, ich würde plötzlich mein Gewicht verlieren und anfangen zu fliegen. Man denkt sich, oh toll, fliegen wäre das schön. Ich glaube, ich würde in Panik geraten, wenn ich plötzlich einfach keinen Kontakt mehr zum Boden habe und auch nicht weiß, wie ich mich bewegen soll. Also etwas, was so grundlegend anders ist als all das, was wir kennen. Das wäre zum Beispiel die Schwerkraft. Wenn die Schwerkraft plötzlich aussetzen würde, und weil, dass es dunkel wird, kennen wir ja. Wir erleben es nur einfach nicht mehr. Und ich glaube, das lässt sich so nicht mit dem, ich weiß nicht, wie man das mit dem vergleichen soll, was man damit vergleichen soll, was hier in dem Buch passiert.
Nee, gar nicht. Also mir ging es eher so darum, dass ich mich halt frage, auch sagen wir mal, wenn Außerirdische sich wirklich zu erkennen geben, wenn jetzt plötzlich Aliens oben am Himmel erscheinen, ich finde, das ist noch relativ vergleichbar damit, weil dann würden ja so Glaubenssysteme von allen möglichen Leuten zusammenbrechen.
Ja.
Ich rede jetzt gar nicht von so Flat-Earthern oder so, sondern auch so vielleicht noch relativ in Anführungsstrichen normale Menschen, aufgeschlossene Menschen, aber dass vielleicht Außerirdische existieren, ihre Gottheiten in Frage stellen und so weiter, da brechen ja auch Menschen zusammen. Aber ich frage mich halt, gibt es irgendein Ereignis, das so umfassend alles auf den Kopf stellt, dass die Leute die Städte anzünden, ausrasten und alle umbringen und auch den Verstand verlieren? Also das finde ich halt so ein bisschen arg krass, in dem Buch. Das ist halt so viele, weil selbst wenn du sagst, die Schwerkraft fällt weg, ich glaube, da gibt es immer noch genug Leute, die es so geil finden, sich freuen, was andere vielleicht wieder beruhigt, die das sehen und sich denken, naja, okay, so schlimm kann es nicht sein, wenn der Frido da drüben sich voll freut. Und deswegen dieses, ist ein bisschen, ich weiß nicht, für mich kam es vielleicht ein bisschen billig rüber, dass jetzt wirklich alle ausrasten.
Ja.
Das war halt so ein bisschen...
Es war so eine ganz arge Verallgemeinerung, Vereinfachung zu sagen, alle werden den Verstand verlieren, außer Leute, die zum Beispiel blind geboren sind oder Leute, die ohnehin schon nicht volle geistige Kapazität haben. Das ist halt so, da werden so Gruppen ausgeschlossen, die eigentlich keinen wirklichen Ausschluss bedeuten. Also das... ja, es wird gesagt, aber Leute, die besonders charakterlich gestärkt sind und besonders psychisch gestärkt, aber sogar die haben einen Schaden davon. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es etwas sein muss, das sowas bewirkt, was wirklich körperlich eine körperliche Erfahrung ist, die eine ganz grundlegende Angst auslöst, die ich nicht weiß, was es für uns sein könnte, aber für diesen Menschen, für diese Leute ist es halt die Dunkelheit, die sie nicht mehr erlebt haben, seit sie den Mutterbauch verlassen haben und wahrscheinlich da auch nicht, weil sie da rotes Licht um sich hatten. In einer Welt, in der es nie dunkel wird, kriegt auch ein Embryo wahrscheinlich noch genügend Licht durch den Mutterbauch, der vielleicht auch lichtdurchlässig ist. Das weiß man ja leider nicht bei diesen Leuten.
Es ist halt so schwierig, weil ich auch nicht so genau weiß, was soll mir das alles sagen? Also klar, ich verstehe schon, was so die Überlegung ist, halt dieses psychologische Trauma für eine ganze Gesellschaft. Aber dafür finde ich es halt echt viel zu wenig ausgearbeitet, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde das halt alles so, so ein bisschen oberflächlich angekratzt. Also, schwierig. Also ich glaube, das wäre wieder so ein Buch, was ich für mich persönlich in die Kategorie alter, weiser, nicht weißer unbedingt, sondern weiser, große Figur der Science-Fiction muss ich mal gelesen haben, aber dann ist auch gut. Also ich glaube, da würde ich das für mich persönlich einordnen, weil...
Ja. Und es ist jetzt nicht mal unbedingt, der Roman ist nicht mal unbedingt besonders Asimov-typisch. Also das ist mir halt beim Lesen auch immer aufgefallen. Ich mochte die Kurzgeschichte viel lieber. Ich mag generell die Kurzgeschichten von Asimov lieber, aber auch seine Romane mag ich lieber, weil mir dieser ganz typische Asimov-Stil, dieser auch der Asimov-Humor, der auch liegen muss, der hat mir hier gefehlt. Da habe ich gemerkt, Silverberg hatte den einfach nicht. Das hat immer so einen gewissen Charme, wenn was Asimov geschrieben hat und dem... Da fehlte das. Und da fehlte tatsächlich auch so, was mir einfach diese ganze Geschichte kaputt gemacht hat, war, dass es ein Ende nach dem Ende gab, dass es einen Morgen danach gab. Diese Auflösung. Ich mochte bei der Kurzgeschichte dieses offene Ende, bei dem ich nicht weiß, was passiert jetzt. Geht die Welt unter? Verlieren sie wirklich alle den Verstand oder tun sie es nicht? Genau das lässt nämlich die Kurzgeschichte offen. Das kann durchaus sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Es kann aber auch sein, dass die Welt wirklich in einer einzigen Feuersbrunst zunichte geht und sie alle in die Steinzeit zurückgebombt werden. Das, was wir uns zum Beispiel auch immer die Angst vor dem atomaren Apokalypse, mit der ich als Kind aufgewachsen bin, das war das. Und diese Angst davor, was die halt auch alle Science-Fiction-Autoren zu der Zeit immer wieder eingebracht haben, immer wieder in ihre Arbeit, wie es davor ist, durch einen atomaren Schlag in die Steinzeit gebombt werden. Das ist eigentlich das, was wir da am Ende haben. Das ist wiederum eine ganz, ganz andere Geschichte, die sich auf etwas ganz anderes konzentriert, nämlich die Apokalypse, die auch tatsächlich durch eine Naturkatastrophe, die es ja in gewisser Weise auch war, oder durch selbstverschuldete, durch Krieg oder durch weiß nicht was steht, und dann der Versuch, diese Gesellschaft wieder aufzubauen. Was ich auch spannend fand, was danach beschrieben wurde, auf gewisse Weise hat mir das auch gefallen. Es war nur eine komplett andere Geschichte. Das war eigentlich so eine Geschichte für sich. Hätte man in der Kurzgeschichte damit angefangen, wäre das wiederum eine interessante Kurzgeschichte, nur dieser dritte Teil gewesen. Man hätte dann so in Rückblicken vielleicht erfahren, wie es eigentlich dazu kam, dass die Welt untergegangen war. Aber das als Geschichte für sich hätte besser funktioniert als dritter Teil in dem Roman.
Ja, vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich nicht so genau weiß, was möchte er denn von mir. Weil, wie du sagst, wenn es zwei einzelne Geschichten wären, die eine mit diesem Impact auf die Gesellschaft und die andere mit der Apokalypse, hätte ich ja zwei Kurzgeschichten und ich wüsste genau, was er mit beiden von mir will. Aber so, gut, man kann auch zwei Sachen in einer Geschichte verarbeiten. Das ist ja nicht so, dass man in einem Roman nur eine Sache
Ja,
verarbeiten muss.
natürlich.
Aber ich fand es halt so ein bisschen, ja, weiß nicht, das war nicht so kohärent irgendwie alles und ein guter Roman war es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, fand ich. Sorry. Aber
Es macht
weißt du, es
nichts,
gibt.
es macht nichts. Ich habe wirklich diese Geschichte hier reingebracht, weil ich damals als bestimmt Teenager von der Kurzgeschichte vollkommen fasziniert war und irgendwann später dieses Buch wiedergefunden habe, mich auch ganz lang davor gescheut habe, ach komm, willst du das besprechen? Und dann habe ich es nochmal durchgelesen, habe so ein bisschen die Faszination wiedergefunden, die ich in den 90ern hatte, als ich das Buch gelesen hatte, ganz stark auch die Faszination, die ich bei der Kurzgeschichte beim ersten Mal hatte und dachte mir, irgendwie finde ich das doch interessant genug, ich möchte es wenigstens einmal in den Podcast bringen. Dass das kein wirklich guter Roman ist, ja gut.
Ja, aber guck mal, danke. Deswegen habe ich es gelesen. Ich habe es mir nur gekauft, weil du es erwähnt hast, habe es nur deswegen gelesen und ich bin da auch froh drum. Also ich brauche ja gerade bei so den Altherren der Science Fiction brauche ich immer so einen Anreiz, um es dann doch zu lesen, weil da sind ja oft nicht so Bücher, wo Marcel Reich-Ranicki sagen würde, das ist eine Perle der Romankultur oder sowas.
Das kann man jetzt unterstreichen, glaube ich.
Also entweder. Es gibt ja immer so diese Aspekte, die einem dann reizen. Entweder sind das die Figuren, die super ausgearbeitet sind, man kriegt einen Einblick in eine Gesellschaft, oder es ist die Welt, die einen fasziniert, so wie Dune ist auch kein Roman, den ich gut finde. Jetzt kriege ich wahrscheinlich echt einen auf den Deckel, aber
Nicht
ich
von
kann
mir, aber
absolut.
nicht von mir, definitiv nicht von mir.
Also, es ist kein guter Roman, aber ich kann verstehen, dass man das richtig geil findet, wie
Ja.
diese Welt aufgebaut ist, also dieses Feeling da drin. Geil. Aber jetzt hier bei unserem Freund Asimov, der in Kurzgeschichten. Ich weiß, ich habe auch Kurzgeschichten. Das ist doch der Typ mit den Robotern, oder
Ja,
nicht? Bin ich jetzt
die
komplett.
Robotergeschichten, die
Die habe
drei
ich super
Gesetze der
gerne
Robotik,
gelesen.
ja.
Die sind auch gut gealtert. Es gibt ja auch Sachen von den Großmeistern, die richtig gut gealtert sind. Die kann man wahrscheinlich immer noch lesen. Aber das Ding hier jetzt.
Ich möchte auch tatsächlich irgendwann nochmal einen richtigen Asimov in den Podcast bringen, einfach weil der mich so lange begleitet hat. Und da können wir uns gerne mal eine von den Kurzgeschichten rauspicken, falls du nochmal irgendwo eine, genau, Daumen hoch. Immer so toll in einem Audio-Podcast.
Ja, ich weiß, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber meine Zustimmung geben.
Also, da hätte ich wahrscheinlich auch selber sehr viel mehr Spaß daran, irgendwas aus den Robotergeschichten oder, mein Gott, da gibt es so vieles. Und es gibt auch von Asimov ein paar wirklich interessante Romane. Lunatico zum Beispiel ist einer, der spielt auf unserer Erde in einer parallelen Dimension und wieder auf unserer Erde so ein Austausch aus Energie und von einer Welt zur anderen. Und diese parallele Dimension ist so komplett fremdartig, weil Asimov sich die Mühe gemacht hat, mit wirklich fremdartigen Wesen etwas aufzubauen, wovon man wirklich den ganzen zweiten Teil dieser Geschichte braucht, um zu verstehen, was er macht. Und es macht alles Sinn. Es ist in sich sinnig und diese Wesen sind komplett fremdartig, aber du lernst das nur von innen heraus, von innen aus den Wesen heraus. Ich hätte ganz ehrlich. Ich weiß, ich hätte direkt von vornherein Lunatico vorschlagen sollen. Es war wahrscheinlich ein Fehler, unbedingt Nightfall anzufangen. Aber das ist das Eichhörnchengehirn. Wenn ich mich auf eine Sache geschossen habe, dann muss ich das durchziehen. Die Hyperfixierung
Was doch
lässt
auch
mich dann nicht
gut.
los.
Ich meine, man muss ja auch, vielleicht bringt es einem ja auch was, dass das Buch einfach nicht gut ist, aber vielleicht hat es einem dann trotzdem was gebracht, wenn man es gelesen hat. Also ich habe auch oft Schwierigkeiten, Bücher aufzuhören, auch wenn ich sie scheiße finde. Also ich finde dieses Buch jetzt nicht scheiße. Es gibt Bücher, die ich viel,
Ja,
viel, 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 viel schlimmer finde und gelesen habe. Aber
definitiv,
die
definitiv.
bringen einem auch irgendwie was. Und wenn es einem nur lehrt, was wirklich gute Geschichten sind. Also du weißt jetzt deinen Asimov eher zu schätzen, wenn es halt nicht gerade diese Geschichte ist,
Ja,
wahrscheinlich.
ich meine, Nightfall war eine der erfolgreichsten Kurzgeschichten von Asimov und auch dieses Buch ist sehr beliebt. Also es kann durchaus sein, liebe Höris, dass euch das gefällt.
Ja, go, go.
absolut nichts dagegen zu sagen und ich würde mich freuen, wenn ihr das lest und was daraus zieht und da Spaß dran habt. Oder einen anderen Asimov vielleicht ins Spiel bringen könnt oder irgendwas in der Art. Aber mein Gott, es muss auch nicht jedes Mal das ich habe den Faden verloren. Ich wollte irgendwie, es muss nicht jedes Mal das große Leseereignis sein, nur um ein Buch zu lesen. Das geht halt auch nicht immer.
Das ist auch für jeden anders. Ja. Also ich, was mir richtig Spaß gemacht hat, als ich mal so Literatursendungen entdeckt habe, ist, da sitzen teilweise 4, 5 Koryphäen der Literatur oder was weiß ich und der eine findet, das ist das Kunstwerk und Wahnsinn und der nächste sagt, das ist der letzte Rotz von McDonald's weggeschrieben quasi, also Fast-Food-Literatur und deswegen, also es kann sein, dass wir beide das jetzt total schrecklich finden und jemand anderes das total wahnsinnig findet und auch recht hat. Also das ist gerade bei Literatur, finde ich es halt nochmal eine Phase krasser. Natürlich gibt es Sachen, wo sich alle vielleicht einig sind, dass es vielleicht nicht so toll ist, aber es berühren ja auch Geschichten Menschen unterschiedlich. Ist wahrscheinlich so wie bei moderner Kunst. Wenn man vor moderner Kunst sitzt, der eine ist zu Tränen gerührt und der andere denkt sich, was hast du denn da mit dem roten Klecks auf der weißen Leinwand? Aber die sehen da halt was drin.
Ja.
Und so ist es bei Geschichten genauso. Also go for it. Wenn ihr es geil findet, freue ich mich für euch. Also.
Ja, absolut. Bitte. Also mit der Kunst. Ja, dann haben wir es schon geschafft. Wie gesagt, das war eine schnelle Besprechung. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe noch einiges zu erledigen die nächsten Tage, bevor es bei mir in eine kleine Abwesenheit geht. Vielleicht habe ich eine kleine Sommerpause im Podcast vor mir, eine kurze. Und dann ist das gar nicht schlecht, wenn ich vorher noch einen relativ kurzen Podcast schneiden und schnell rausbringen kann. Was ich aus dem Buch noch mit, von dem Roman noch mitgenommen habe, ist, dass es zwei unsagbar schlechte Verfilmungen davon gibt. Ich möchte die nur erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. Ich werde sie beide, sofern sie im Internet zu sehen sind, ich glaube, die sind auf YouTube, werde ich sie verlinken in den Shownotes.
Die will ich sehen.
Schau sie dir an. Die sind sagenhaft schlecht. Wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern, weil ich habe sie auch dann nur so gesehen, bin dabei abgedriftet, habe ich vorgespult, weil ich echt nicht zum da wurden dann auch noch irgendwelche Liebesromanzen und Dramatik das und weiß nicht was.
Also da dieses, ich weiß nicht, am Ende mit dem ich liebe dich, aus heiterem Himmel für mich geführt, also, egal.
Ja, diese Beziehung zwischen Teremon und der Archäologin, auch ein bisschen komisch. Ja. Da mochte ich ja schon lieber den dicken Psychologen und seine Freundin. Irgendwie haben die zwei mir einfach schon optisch besser gefallen. Bei dem dicken Psychologen musste ich immer an Fitz denken. Kennst du noch? Für alle Fälle Fitz, Robbie Coltrane? Mhm. Tolle Serie, eine krasse Profiler-Serie aus den 90ern. Ist sehr hart, sehr, sehr krass und sehr, sehr intelligent. Und Robbie Coltrane, Hagrid, sagt ja was.
Ah, ja.
Ohne Bart, nur in dem Fall. Ja. Und an den musste ich die ganze Zeit denken, wenn ich an Shireen dachte, weil das wäre so für mich das Abbild. Ein Fitz, nur etwas weniger versoffen.
Okay.
Wirklich für alle Fälle Fitz, Cracker. Ich habe auch im Podcast mal im Sumpf mal eine Folge drüber gemacht. Ich kann es echt empfehlen. Findet man auch ganz viel von den Folgen auf YouTube. Hat jetzt überhaupt nichts mit Science Fiction oder mit dem Ganzen hier zu tun. Aber weil wir bei Liebesbeziehungen, glaube ich, waren, bin ich über die Pärchen dazugekommen. Ich weiß nicht, gab es noch irgendwelche anderen Pärchen, die nicht funktioniert haben?
Die Figuren haben generell nicht so ganz funktioniert, fand ich so. Aber das wird dann, glaube ich, zu weit. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand hatte als Kritik geschrieben, dass es eigentlich egal ist, wie die Figuren heißen und welche Figuren das sind, weil die sowieso so wenig ausgebaut sind, dass man die auch austauschen könnte. Und da habe ich gedacht, ja.
Ja,
das stimmt eigentlich. Das
stimmt leider. Leider ist es wohl wahr. Ja. Na gut, dann heißt eine Erfahrung.
Ja.
Und ich bedanke mich bei dir, dass du die mit mir gemacht hast. Ich möchte an der Stelle jetzt gerade noch ein bisschen Eigenwerbung machen, weil zurzeit läuft ja auf Disney Plus die neue Staffel Doctor Who. Ich glaube noch zwei oder drei Episoden. Ob ich die jetzt komplett bis zum Ende gerade aktuell durchschauen kann, liegt jetzt daran, wenn ich nächste Woche in der Reha-Klinik bin, ob ich da WLAN habe. Ich drücke mir auch die Daumen und Finger und alles. Wenn ich sie habe, dann werde ich die auch weiterhin in der Nabelshow, jede Folge, die gerade rausgekommen ist, ganz schnell auch Ersteindrücke im Podcast bei mir in der Nabelshow solo ganz kurz bringen. Wenn die dann durch ist, machen wir auch hier in Data seinem Hals nochmal eine größere Besprechung zum neuen Doktor, noch zu Shuti Gatwa, der da jetzt den 14. Doktor, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich nicht mal mehr nachzählen kann, spielt. Zahlen haben für mich keine Bedeutung, wenn ich sie nicht mit Farben kombinieren kann. Das ist jetzt nicht politisch gemeint.
Synästhetisch.
Synästhetisch, ganz genau. Würde mich also freuen, wenn ihr da mal reinhört. Das so als kleine Eigenwerbung. Und jetzt bedanke ich mich nochmal bei dir. Ich bedanke mich bei euch Zuhörers fürs Zuhören. Ihr habt damit euer Teil erfüllt. Wir haben unseren Teil erfüllt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch kommentieren. Und wenn nicht, sagt es einfach weiter oder wartet brav auf die nächste Folge. Dann ist die garantiert auch wieder mehrere Stunden lang. Und heute ging es etwas schneller. In dem Sinne, macht's gut, lebt flott und in Frieden. Und jetzt, weil nach jeder Nacht auch immer ein Morgen kommt, nochmal meine selbst interpretierten Klänge. Und ich liebe es, wenn ich klassische Stücke finde, die ich spielen kann. Der Morgenstimmung aus den Peer Gynt-Suiten von Edvard Grieg. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Stücke, die so einfache Akkorde haben, dass ich sie tatsächlich spielen kann in der klassischen Musik. Aus irgendeinem Grund sind diese klassischen Komponisten immer sehr kompliziert, wenn die ihre Musik geschrieben haben. Also.
Komisch. So wie für ein Orchester.
Ja, als ob das anspruchsvolle Musik wäre.
Komisch, mehrere Stimmen.
Mehr als nur vier Akkorde. Komisch. Wirklich.
Viel zu stressig.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.